Antje für das mitreisende Vorspiel. Ganz herzlich willkommen zur Bibelstunde heute Nachmittag, zur Zeugnisbibelstunde, wie wir sie jedes Jahr haben, wenn der Bibelkurs stattfindet. Wir freuen uns auf die Teilnehmer des Kurses, die sich vorbereitet haben in Lied und auch manche mit ihrer Geschichte, mit ihrem Zeugnis, mit dem, was sie mit unserem Herrn Jesus erlebt haben. Herzlich willkommen also Ihnen allen. Wir freuen uns aber auch sehr, auch dass Ehepaar Schneck da ist. Herzlich willkommen Kurt Schneck heute Nachmittag. Hier vorne können Sie ihn gerade schön sich anschauen. Ganz kurz, Kurt Schneck ist geistlicher Leiter des Fackelträgerzentrums Schloss Klaus in Österreich und er wird die nächste Woche als Referent hier auf dem Bibelkurs unterrichten und heute die Predigt haben in der Bibelstunde. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Ich möchte zum Anfang mit uns beten. Ja, Vater, danke, dass du uns diese Stunde jetzt gibst. Ich bitte dich, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, um dir zu begegnen. Hilf uns zu hören, was du uns zu sagen hast. Hilf uns, wach zu sein und hilf uns dann auch umzusetzen, die Dinge, die du uns sagst. Danke für die Stunde. Ich möchte dich bitten, dass du allen, die beteiligt sind, deine Ruhe schenkst und deine Vollmacht, von dir zu reden oder von dir zu singen. Danke, dass wir jetzt mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du jetzt da bist. Amen. Wir singen zusammen das Lied Nummer 259, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Lied Nummer 259.
Ja, zum dritten Mal stehen wir hier mit dem Bibelkurs, der sich in diesem Sommer vorgenommen hat, sich Zeit zu nehmen in ihrem Urlaub, um Gott in seinem Wort besser kennenzulernen. Und Sie werden ja heute mehr von den Einzelnen hören, aus ihrem Erleben mit Jesus. Und bevor wir Ihnen unser erstes gemeinsames Chorlied Ihnen zusingen, möchte ich Verse aus Psalm 113 lesen. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Der Gott sei gelobt. Und der hat uns auch jetzt zusammengebracht in dieser Stunde, kann uns aufrichten aus dem Staub, sieht uns hier und bringt uns auch zusammen von Osten und Westen, aus den größten Entfernungen um seines Namens willen. Und wir haben hier im Bibelkurs zwei, die wirklich von sehr weit her angereist sind. Und die werden uns jetzt grüßen. Kommen Sie ruhig rauf, Lisa. Sie kommen nämlich aus Sibirien. Und wir haben jetzt ja schon einiges gehört und auch gebetet für die Einsätze von Schwester Heidi. Und diese beiden sind um ihretwillen hier, aber sie sagen uns selber, wie das kommt.
Hallo zusammen, ich bin Natascha und das ist Lisa. Wir sind aus Omsk, das ist eine Stadt in Russland, in circa 5000 Kilometer von hier entfernt. Und wir freuen uns sehr, hier mit euch zu sein. Und dass wir hier sind, ist ein großer Wunder, Wir hätten nie gedacht, dass wir jemals hier in Deutschland einen Bibelkurs besuchen können. Eines Tages nach dem Gottesdienst hat mich unser Bischof Otto Schauder angesprochen und hat mich gefragt, ob ich nicht einen Bibelkurs in Deutschland besuchen möchte, da Schwester Heidi mich einlädt. Und ich war überrascht und glücklich und habe sofort ohne Zögern zugesagt. Und dann, weil eine Möglichkeit war, jemanden noch mitzunehmen, kam mir Lisa in den Sinn. Wir kannten uns von der Uni, wo wir zusammen Germanistik studieren.
Und Natascha hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, in Deutschland einen Bibelsommerkurs zu besuchen. Und ich habe mich riesig gefreut über diese Einladung, denn somit ging mein Traum in Erfüllung. Und dann auch noch Deutschland besuchen, unser Gottes Wort, das ist ein doppelter Segen für mich. Und wir haben schon seit langer Zeit bei uns in meiner Gemeinde dafür gebetet, dass Gott mir Türen öffnet für Deutschland. Und hier schon in Eilingen wurde mir klar, wofür Gott mich hinher geführt hat und damit ich ihn besser kennenlerne.
Ja, und deshalb sind wir euch unendlich dankbar für eure Gebete. Einen großen Dank gilt vor allem Schwester Heidi, die uns eingeladen hat, und Bischof Otto Schaude, der diese Einladung überbracht hat.
Und allen anderen, die es uns ermöglicht haben, hier hinher zu sein. Und danke für Ihre Geduld und Hilfe in allen.
Danke.
Schönen guten Tag, schön, dass Sie alle da sind. Ich heiße Gabriele Förster, bin 28 und jetzt zum zweiten Mal hier zum Bibelkurs. Und ich möchte kurz zeugnishaft was weitergeben, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal hier im Bibelkurs und habe mich wirklich gefreut über diese geistliche Ausrüstung und auch die Erholung, die man hier bekommen darf. Und ich war vor einem Monat bei einem Pakistan-Treffen. Und zwar in Forum Wiedenest haben sich Ehemalige getroffen, die als Missionare dort in Pakistan gearbeitet haben. Und da war auch eine Schwester von hier dabei, Schwester Gabriele Klaus. Und es war ein ganz wunderschönes Treffen, wo wir gemerkt haben, wie Gott auch in anderen Ländern wirkt. Wie er tatsächlich auch in Pakistan, wo so viel Schwieriges und Notvolles ist, wie er auch dort seine Gemeinde baut. Und ich bin Ärztin und habe schon seit einigen Jahren Pakistan auf dem Herzen. Und freue mich, dass ich jetzt dann dorthin gehen darf und da in einem Missionskrankenhaus mitarbeiten kann. Und was noch fehlt im Moment, ist das Visum. Und da bin ich sehr dankbar für alle Gebete mit dafür. Und was mich bei diesem Pakistan-Treffen vor einem Monat so begeistert hat, möchte ich hier kurz teilen. Und zwar waren da Missionare aus dem Heimataufenthalt dort. Es waren ehemalige Missionare da und es waren auch Leute da, so wie ich, die erst noch ausreisen wollen nach Pakistan. Und es hat mich ganz arg berührt zu sehen, wie Gott schon seit Jahren und Jahrzehnten und eigentlich schon viel länger, als wir es wissen, dort auch um die Menschen dort sich bemüht. Dass auch die Leute in Pakistan, die ja die allermeisten Muslime sind, dass sie von seiner Liebe hören, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Und es hat mich bewegt, wie viele unterschiedliche Leute dort gebraucht werden können und dass Gott auch mich damit einsetzen möchte. Und Pakistan ist ja so ein Land, wo es wenig Hoffnung gibt, wenn man mal nur so rein aufs Äußerliche schaut. Es gibt sehr viel Armut dort, ganz viel Terror und Anschläge und sehr viel Hoffnungslosigkeit. Und wenn man nur von dieser Seite auf das Land schaut, dann ist es wirklich ganz unglaublich traurig und wirklich hoffnungslos. Und was mich jetzt aber gefreut hat, ist auch von den Christen dort zu hören, dass wirklich ihre einzige Hoffnung in Jesus ist. Und das ist eine gute Hoffnung. Und es wird noch viel deutlicher, wenn die Dunkelheit sehr dunkel ist, dass Jesus das Licht ist. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, das von den Einzelnen zu hören. Und es gibt drei Bereiche, die ich ganz kurz erwähnen wollte. Und zwar werde ich nach Multan gehen. Das ist eine Stadt so in der Mitte des Landes. Und da gibt es eine große Frauenklinik. Und die meisten muslimischen Frauen, die kommen ja gar nicht so raus aus ihrem Haus, immer nur in Begleitung. Und wenn sie aber zum Arzt gehen, also hier in dem Fall zur Ärztin, dann können sie dort auch Christen begegnen. Die meisten haben sonst gar keine Gelegenheit, wirklich in ihrem Leben jemals Christen zu treffen. Und wenn sie jetzt da in dieses christliche Krankenhaus gehen, was die meisten der Familie ihnen erlauben, weil es einfach einen guten Ruf dort hat, dann kommen sie da mit Christen in Kontakt. Und mein Wunsch ist einfach, wenn ich da hingehe, dass ich auch ein Stück weit ihnen Gottes Liebe weitergeben kann, im Praktischen, und dass sie dann ins Fragen kommen, ob die Christen wirklich so negativ sind, wie sie sehen, oder dass sie eben bestenfalls wirklich sich dafür interessieren, wer ist eigentlich Christus. Und ein anderer Bereich ist, dass die Kinderarbeit in Pakistan ganz wunderbar läuft, dass es ganz viele Kinder gibt, die dort in die Sonntagsschule gehen. Und es gibt auch viele, die schon seit Jahrzehnten dort die Geschichten gehört haben in der Kinderstunde und die jetzt selber geistliche Leiter sind. Das sind alles so Nachrichten, die man sonst nicht mitbekommt. Und ich habe mich so darüber gefreut und wollte das gerne teilen, dass es in Pakistan auch positive Entwicklungen gibt, eben wo Gottes Geist wirkt. Und mein Wunsch ist einfach, dass ich damit hineinkommen kann, dass ich meinen Platz dort finde und dass Gott auch durch mich dort wirken kann. Und ich merke immer wieder, wie mir das eigentlich eine Nummer zu groß ist, wie ich denke, wie soll das nur alles werden. Aber Gott hat mir den Mut geschenkt bis hierher und er geht auch weiter mit mir. Und trotzdem brauche ich wirklich Gebet und ich bin sehr dankbar, dass ich das hier so eben mitteilen darf. Und ich würde mir wünschen, dass viele von Ihnen weiter für Pakistan beten, für das Land und für die Christen dort. Und auch, wenn es Ihnen auf dem Herzen ist für mich, dass ich da ein Licht sein kann, dass ich auf Jesus hinweisen kann. Und es ist so, dass ich jetzt im Moment hier zum Bibelkurs sein kann und dann noch 2 Wochen Urlaub habe. Und eigentlich würde ich am 16. September gerne fliegen nach Pakistan, wenn bis dahin mein Visum kommt. Wenn es noch nicht kommt, dann würde ich hier noch eine Zeit lang als Ärztin arbeiten. Und es ist mein Wunsch, dass ich wirklich Gottes Weg gehen kann. Und es ist mir eine große Freude, eben so ein bisschen was weiterzugeben können von Pakistan, weil uns das auch Jesu Herrlichkeit zeigt. Auch in den finstersten Umständen kann Jesu Licht leuchten und er gibt wirkliche Hoffnung, auch wenn vieles andere sehr hoffnungslos ist. Ja, das ist, was ich mitgeben wollte.
Guten Tag, ich bin Schwester Britta. Ich komme aus der Christusbruderschaft in Falkenstein. Das liegt am Rand des Bayerischen Waldes, also weit weg von hier. Und ich wollte gern ein paar persönliche Erfahrungen weitergeben, wie Gottes Wort mir ganz praktisch Hilfestellung geworden ist in meinem Alltag. Als junger Christ habe ich mich oft gefragt, wie erkenne ich denn Gottes Wege? Ich möchte ja seinen Willen tun, aber wie kann ich meine Gedanken von seinen Gedanken unterscheiden? Jesus hat mir da als Hilfe 2 Bibelworte geschenkt, die mir im Laufe der Zeit schon mehrmals geholfen haben, mich zu orientieren und auch jetzt immer wieder helfen. Und 3 kleine Sachen möchte ich da Das heißt klein. 3 Sachen möchte ich da erzählen, die ich da erlebt habe. Das erste Wort, das steht in Jesaja 49, Vers 11, da steht, meine Pfade sollen gebahnt sein. Meine Pfade sollen gebahnt sein. Wenn Jesus uns einen Weg schickt, dann brauche ich keine Dampfwalze, denn dann geht er selber voran und macht Bahn. Das erste Erlebnis dazu ist verknüpft mit meiner Berufswahl. Ich bin in der DDR aufgewachsen und habe dort all solche Sachen wie Jugendweihe, FDJ und dergleichen nicht mitgemacht, mit den entsprechenden Konsequenzen. Das heißt, studieren durfte ich nicht und in den meisten Betrieben war man auch unerwünscht, weil man dort negativ aufgefallen ist, weil man nicht alles mitmachen konnte. Mit 16 war ich auch noch ziemlich unreif. Da wusste ich eigentlich überhaupt noch nicht, was ich eigentlich selber will. Welchen Beruf, welcher passt zu mir. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Und ich habe dann Gott gefragt und habe gesagt, ich muss mich jetzt irgendwo entscheiden. Ich muss mich bewerben, bitte hilf, dass ich nur den Beruf bekomme, den du auch für mich vorgesehen hast. Ich möchte jetzt keine eigene Wahl treffen, ich kann das gar nicht. Bitte öffne mir die Türen, die aufgehen sollen und die anderen, die halt bitte fest verschlossen. Und danach habe ich das Lehrstellenverzeichnis zur Hand genommen und habe geschaut, was ich mir am ehesten vorstellen kann und wo ich mir auch einigermaßen Chancen ausrechne aufgrund der Menge der Lehrstellen. Und habe mich dann als Physiotherapeutin beworben, aber eigentlich wollte ich das nicht wirklich. Ich wurde dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen mit einer Menge anderer Bewerber und sah mich dort einem großen Gremium gegenüber von Vertretern des Krankenhauses. Das war also so eine hufeisenförmige Riesenrunde mit lauter schwarz befrackten Leuten dran. Und da musste man dann also sagen, warum man das werden will und wie man sich das so vorstellt. Und am Ende sagten die so, ja, Fräulein Appel, Ihre Noten sind ja nicht schlecht und wir würden sie auch nehmen, aber Sie sind kein Mitglied in der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Haben Sie was gegen die Sowjetunion? Ich habe gesagt, nein, ich finde es bloß ein bisschen einseitig, ich will ja nicht bloß mit der Sowjetunion Freundschaft haben, ich möchte gern mit allen Ländern Freundschaft haben. Und ja, das haben Sie nicht gern gehört. Und dann haben sie gesagt, ja, es wäre uns aber wichtig, könnten Sie sich nicht vorstellen, dort noch einzutreten, dann würden wir Ihnen die Lehrstelle geben. Dann habe ich gedacht, aha, die wollen mich jetzt erpressen. Das will ich nicht. Dann habe ich ihnen gesagt, das habe ich nicht vor. Erstauntes Schweigen in der Runde. Die Abteilungsleiterin verabschiedete mich, da ich ja nun als Bewerber nicht mehr in Frage kommen könnte. Und ich wollte schon gehen, da meldete sich eine andere Frau in der Runde zu Wort und sagte, Fräulein Appel, Sie können zwar nicht Physiotherapeutin werden, aber wir haben seit heute wieder eine Lehrstelle als Kinderkrankenschwester frei, die eigentlich schon belegt war. Wenn Sie wollen, können Sie sich dort bewerben. Das hatte ich überhaupt nicht auf meiner Rechnung. Das war so ein begehrter Beruf, dass ich mir da null Chancen ausgerechnet habe. Und ich habe auch selber nie darüber nachgedacht. Aber ich habe mich am selben Tag noch beworben und so bin ich Krankenschwester geworden. Gott ist groß. Viele Jahre später, ich hatte nach meiner Lehrzeit 15 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Da wurde ich von Gott in die Bruderschaft nach Falkenstein gerufen. Hier sind viele unter euch, die wissen, was so eine Berufung bedeutet. Das heißt, hieß für mich im Klartext, meine Wohnung auflösen, mein Auto verkaufen, meinen Garten verkaufen, meine Garage verkaufen, meine Arbeitsstelle kündigen. Und das Letzte ist mir am bittersten geworden. Wer um die hohe Arbeitslosigkeit in unserem Bereich weiß, der kann sich vorstellen, warum. Ich hatte nämlich Angst. Ich habe gesagt, ich bin jetzt schon 35. Passe ich überhaupt noch dort rein? Was, wenn ich dort gar nicht zurechtkomme? Wenn die mich dann erstmal kennenlernen und feststellen, dass ich ungeeignet bin und gar nicht zu ihnen passe. Und dann schicken die mich nach dem Probejahr wieder zurück und dann stehe ich da. Und ich habe meine Angst vor Gott ausgeschüttet und habe gesagt, Vater, du siehst meine Angst, was kann ich jetzt tun? Und dann kam mir der Gedanke, frag doch mal, ob du eine unbefristete Freistellung kriegst. Dann habe ich mir einen Gesprächstermin bei der Oberin geholt und sie gebeten, mir für ein Jahr eine unbefristete Freistellung zu genehmigen. Ich habe ihr nicht gesagt, was ich vorhabe, ich habe nur vage angedeutet und sie hat es rundheraus abgelehnt. Kommt überhaupt nicht in Frage. In der darauffolgenden Nacht hatte ich keinen Frieden darüber, dass ich so feige war, dass ich ihr nicht klipp und klar gesagt habe, was ich vorhabe. Und dann bin ich aufgestanden und habe einen Brief an die Oberin geschrieben. Ich habe mich entschuldigt, dass ich nicht ganz ehrlich war und ihr mitgeteilt, dass ich dort als Ordensschwester eintreten möchte und dass ich das gern prüfen möchte. Und wenn sie mich nicht freistellen kann und ich bitte um eine Freistellung für 18 Monate, damit ich dann auch die Kündigungsfrist noch einhalten kann, dann soll sie doch bitte meinen Arbeitsvertrag aufheben. Einige Tage später kam ein Brief, dass ich für 18 Monate eine unbezahlte Freistellung erhalte. Ich war, dass Gott sich auch so meiner Ängste und meiner Schwäche annimmt, er ist so barmherzig, das war mir so eine große Last auch von den Schultern genommen. Und da hat sich das zweite Wort bewiesen, ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deiner Regierung. Also ich hatte keinen Frieden über der Sache, dass ich nicht ehrlich war. Und ich habe das oft gemerkt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und hatte hinterher keinen Frieden darüber, dann konnte ich nicht anders, als das auch wieder rückgängig machen. Oder schon im Vorfeld, wenn ich gemerkt habe, ich habe über eine Sache keinen Frieden, dann kann ich das nicht tun. Da ruht kein Segen drauf. Durch die Korrektur, dass ich da nochmal geschrieben habe, hat Gott wirklich die Tür dann noch aufgemacht. Ähnliche Situationen erlebe ich auch heute in der Bruderschaft immer mal wieder, dass mich ein Gedanke umtreibt oder eine neue Idee und ich weiß nicht recht, ob das von Gott kommt oder von mir. Dann kann ich nur darüber beten und wenn ich es nicht losbekomme, dann versuche ich einen Vorstoß. Ich drücke ganz sacht mal gegen die Tür, ob sie aufgeht. Oft habe ich es erlebt, dass ich dann offene Türen eingerannt habe. Das heißt eingerannt, die gingen dann ganz leicht auf, ich musste nur antipsen. Und manchmal blieben sie halt auch zu und dann habe ich darüber dann auch Frieden bekommen von Gott. Oder er hat mir später nochmal gesagt, probier es halt nochmal. Und wenn die Tür aufgeht, dann ist meistens dahinter auch schon ein gebahnter Weg. Bewegt sich die Tür nicht, dann heißt es entweder nein oder versuch es später nochmal. Mit dem Kopf durch die Wand, da ruht kein Segen drauf. Ich möchte es nochmal erzählen von einer Sache. Ich leite eine kleine Jungschar, das sind ganz wenige Kinder, 5 bis 6. Und ich habe immer mal wieder gedacht, man müsste doch mit denen mal eine Jungschar-Freizeit machen. Aber ich habe gar keine Möglichkeit gesehen, mit so wenigen Kindern im Haus irgendwo. Und dann hatte ich auch keine weiteren Mitarbeiter. Und ich habe das einfach Gott hingelegt und habe es auch eine Weile wirklich mit mir rumgetragen und bewegt. Und eines Tages kam eine andere Jungschau-Leiterin auf mich zu, die war sogar von weiter her und die hat gefragt, ob wir nicht zusammen was machen könnten. Sie hätte zu viele Mitarbeiter und zu wenige Kinder und wir könnten doch mal zusammen eine Jungschau-Freizeit machen. Da habe ich nur zu gerne Ja gesagt und Gott hat es auch gesegnet. Meine Pfade sollen gebahnt sein. Das habe ich immer wieder erlebt. Und ich kann euch nur ermutigen, geht auf ein Ziel zu, aber versteift euch nicht darauf. Betet darüber, probiert mal sachte, ob die Tür schon auf ist und wenn nicht, dann lasst sie eben noch zu oder probiert eine andere. Mich hat Gott wirklich schon ganz oft so geleitet und ich bin ganz dankbar, weil ich dann wirklich erlebe, er steht hinter mir, er segnet und er geht voran. Danke.
Hallo auch von meiner Seite. Ich heiße Benjamin Kröger, bin 24 Jahre alt und wohne in einem kleinen Ort in der Lausitz. Das liegt im Land Brandenburg. Ich bin als jüngster von 4 Kindern geboren und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Bevor ich hierher zum Bibelkurs gekommen bin, habe ich ein Jahr in Wetzlar gewohnt und dort bei einer christlichen Zeitschrift mitgearbeitet. Ab September werde ich dann eine neue Ausbildung beginnen im Statistischen Landesamt in Sachsen. Nach den ersten 2 Wochen hier im Bibelkurs ist es mir nicht leicht gefallen, ein Zeugnis zu schreiben. Denn momentan geht es mir sehr gut. Die alltäglichen Sorgen und Nöte, die mich eigentlich stets begleiten, sind verflogen. Dennoch will ich versuchen, ein richtiges Bild meines bisherigen Glaubenslebens abzugeben. In meiner Kindheit durchlief ich das übliche christliche Elternhausprogramm. Kinderstunde, Christenlehre, Konfirmandenunterricht, Jungschar und Jugendstunde. Ich war eigentlich überall dabei. Meine Eltern erzogen mich auch christlich. Sie sind mir bis heute Vorbilder in der Nachfolge. Mein Vater betete oft vor dem Zubettgehen mit mir und er las mir Geschichten aus der Kinderbibel vor. Der Sonntag stand bei uns ganz im Zeichen des Gottesdienstes und der Ruhe. Ich genoss auch viele Freiheiten, das habe ich vor allem meinem Vater zu verdanken. Meine Mutter meint immer wieder, ich sei behütet aufgewachsen. Ich sehe das ein bisschen anders. Trotz allem begriff ich viele Jahre lang nicht, worum es eigentlich in der Nachfolge Jesu geht, was echtes Christsein bedeutet. Dass Jesus für mich starb, am dritten Tag auferstand und ich durch Glauben damit gerettet bin, hatte ich unzählige Male gehört, aber es hat nie mein Herz erreicht. Für mich sah das Christsein so aus: Halte dich an die Gebote und dann hat Gott dich auch lieb. Du musst nur artig, brav und gehorsam genug sein, dann klappt das schon. Ich versuchte, mir die Gerechtigkeit selbst zu verdienen. Immer wieder startete ich neue Anläufe. Und das Ergebnis war immer das Gleiche. Ich scheiterte. Ich konnte meinen Nächsten nicht lieben. Stattdessen richtete ich ihn in meinen Gedanken oder in übler Nachrede. Ich stellte Gott nicht an erste Stelle, sondern hatte nur das Irdische im Blick. Der Welt mit ihren Verführungen und Angeboten konnte ich nicht absagen, sondern fiel so oft in ihre Fallstricke. Die Folge war, dass ich mich nicht mehr selbst lieben konnte, kein Selbstwertgefühl hatte und auch nicht glauben konnte, dass Gott mich liebt. Die fehlende Anerkennung suchte ich mir dann bei meinen Mitmenschen. Ich tat Dinge um eitler Ehre willen und ließ mich von den Meinungen der anderen treiben. Ich wollte nicht ich sein, ich wollte sein wie die anderen. Die anderen erschienen reifer, erwachsener, cooler, selbstsicherer und so weiter. So fuhr ich mein Leben immer weiter gegen die Wand. Ich verzweifelte an mir selbst. Diese Verzweiflung aber trieb mich tiefer ins Wort Gottes hinein. Immer während des Hinfallen hielt mich bei ihm, würde ich heute sagen. Einer der Sätze, der eine Veränderung mit sich brachte, war: Schau nicht auf dich, schau auf Jesus. Nach und nach las ich die Bibel mit anderen Augen. Gott schenkte auch eine Freude am Bibelstudium und an der Gemeinschaft unter Christen. Ich erinnere mich gern an Tagungen, Konferenzen und Freizeiten zurück, in denen ich mit anderen Christen über der aufgeschlagenen Bibel Gott und mich besser kennenlernte. Diese Zeiten genoss ich sehr. Und ich ging getröstet und gestärkt zurück in den Alltag. Mich beeindruckte, welche Kraft und Wirkung das Wort Gottes und die Gemeinschaft auf mein Leben hatte. Zu einer Tagung im September 2006 zum Römerbrief machte es das erste Mal bei mir Klick. Plötzlich griffen sich die Aussagen des Paulus in meinem Leben fest. Das Wort ging auf. Die Vorträge hörte ich mir im Nachhinein rauf und runter an, auch weil dem Referenten so gut und angenehm zuzuhören war. Wenn ich mich zurückbesinne, liegt mir noch heute in den Ohren, wie er Römer 5, Vers 1 vorlas. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Von Zeit zu Zeit, von Jahr zu Jahr durfte ich mehr erkennen und aus den bloßen Versen wurde für mich eine Wahrheit und Realität. Auch möchte ich nicht die christlichen Vorbilder missen, die ich haben durfte. Menschen, die ein Leben in Fülle hatten, weil sie mit Gott lebten. Prediger, die mit Herz und Verstand die Bibel auslegten, Zusammenhänge erklärten und gleichzeitig Werbung für ein Leben mit Jesus machten. Mittlerweile darf ich Heilsgewissheit haben. Ich weiß nicht seit wann, irgendwann stellte es sich ein. Nichtsdestotrotz, auf Jesu Gnade, auf seine Barmherzigkeit und vor allen Dingen auf seine Geduld bin ich angewiesen. So oft muss ich unters Kreuz. Altes Verhalten und alte Denkstrukturen schleichen sich immer wieder ein. Bis vor kurzem lebte ich zum Beispiel in dem Glauben, dass Gott mich nach meinen Sünden behandelt. Zwar vergibt er mir, aber dann stellt er mir ein Bein. Du lebst, was du glaubst, schärfte mir vor 2 Jahren ein Fackelträger ein. Und das war lange Zeit mein Glaube. Gott allein hat bewirkt, dass ich jetzt glauben kann, was im Psalm 103, Vers 10 steht. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Ein Leben ohne Gott kenne ich eigentlich nicht, aber ein Leben ohne eine Beziehung zu Gott, das kenne ich. Das kenne ich. Und ich bin froh und dankbar, dass dieses Leben einmal war und ich nun in Jesus einen Gegenüber gefunden habe, der immer da ist, der mich versteht. Und dass dieser Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir hören jetzt den Chor.
Ehe der Chor jetzt singt, muss ich einer Aufgabe nachkommen, die ich nur schweren Herzens übernommen habe. Ich muss euch sagen, dass Hans-Peter Reuer gestern beim Paragleiten tödlich verunglückt ist. Und auch wenn die meisten unter uns wahrscheinlich diese traurige Nachricht schon gehört haben, wir möchten in dieser Versammlung nicht verschweigen, was vielen das Herz schwer macht. Wir verlieren mit Hans-Peter einen guten Freund und einen geliebten Bruder in Christus. Als Fackelträger einen Weggefährten, einen herausragenden Verkündiger des Evangeliums, der so viele inspiriert und ermutigt hat, ganz aus der Gegenwart Jesu zu leben. Die Frage nach dem Warum haben wir keine Antwort, werden vielleicht nie eine bekommen. Wir möchten aber daran festhalten, dass der Tod für Hans-Peter vor allem eines ist, das Heimkommen zu seinem geliebten Herrn und dass ihm vergönnt ist, jetzt den zu schauen, den er immer so fröhlich, leidenschaftlich und treu verkündigt hat. Wir bitten euch jetzt in der Stille, all die in euer Gebet einzuschließen, die den Trost und die Nähe Gottes jetzt am nötigsten haben. Hans-Peters Frau Hannelore, die Kinder Lisa, Eva und Lukas und natürlich auch das Team am Tauernhof in Österreich. Wir wollen still werden zum Gebet und ich schließe dann ab. Lieber himmlischer Vater, du hast deinen Freund und Diener Hans-Peter zu dir gerufen. Für uns ein schmerzhafter und unerwarteter Abschied. Und jetzt beten wir darum, dass du mit deinem Trost denen nahe bist, denen er so viel bedeutet hat und die ihr Leben mit ihm geteilt haben. Halt sie fest in deinen schützenden Armen, bewahr ihr Herz und schenk ihnen den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen. Als ich vor einigen Monaten zum ersten Mal hier bei euch gewesen bin, ich glaube, das muss im Jänner gewesen sein, da habe ich 4 so Kernsätze über Jesus vorgelegt. Ich prüfe sie jetzt nicht ab, denn ich habe gestern gerade über folgenlose Predigten geredet. Und die Sätze waren: Er war einer von uns, er war aber auch völlig anders als wir. Und er ist gekommen, damit wir werden wie er. Und wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Und ich werde das heute noch etwas vertiefen, denn in diesen Sätzen ist das tiefste Anliegen Gottes ausgesprochen. Es gibt einen Ratschluss Gottes, etwas, wofür sein ganzes Heil gewirkt hat, und das gipfelt in einer Sache, dass wir gleich sein sollten dem Bild des Sohnes. Römer 8, Vers 29. Werden wie er, gleichgestaltet dem Bild des Sohnes. Dafür hat Paulus sein Herzblut gegeben und Geburtswehen durchlitten. In Galater 4, Vers 19 sagt er: Meine lieben Kinder, die ich abermals mit Schmerzen gebäre, bis dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das schwebt ihm vor für die Leute in Ephesus. Nach der neuen Genfer Übersetzung, Epheser 4, Vers 13, sollen wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Und nicht einmal der schwierigen Gemeinde in Korinth will er das Beste vorenthalten. Wir werden nämlich verklärt in sein Bild. Das heißt, sein Bild kommt in uns zur Klarheit von dem Herrn, der der Geist ist. 2. Korinther 3, Vers 18. Und Jesu erklärtes Ziel war es natürlich auch: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, in den Abschiedsreden und nach der Auferstehung. Und dazu gibt er ihnen den Heiligen Geist, damit der in ihnen wirkt, was auch in Jesus durch diesen Geist gewirkt wurde. Die Jünger sollen in diese Welt gesandt werden, in gleicher Kraft, in gleichem Wesen, in gleichem Charakter. Das ist das Anliegen Gottes, das möchte er aus unserem Leben machen. Und, wie könnte es anders sein, nichts kommt leichter unter die Räder als ausgerechnet das. Übrigens auch in einem frommen Betrieb. Ich rede jetzt nicht mal von Eitlingen, ich rede von uns. Ich kenne unser Schloss ja auch ganz gut. Und wir haben diese fatale Neigung, das Evangelium auf Teilaspekte zu verkürzen. Die werden dann zur neuen Mitte und die eigentliche Mitte gerät aus dem Blick. Und ich mache jetzt im Folgenden nichts schlecht. Ich will nur zeigen, wie oft wir am Eigentlichen vorbeileben, egal wie viele christliche Etiketten wir da draufkleben. Wir halten Wahrheit hoch. Oh ja, und es ist wichtig und gut. Christliche Weltanschauung und Glaubenswahrheiten, aber Wissen über ihn heißt noch lange nicht Leben mit ihm. Wir betonen Ethik, Gesetz, Moral, und es ist so oft nichts anderes als nur die Spiegelung eigener Interessen und Vorlieben. Und das erfüllen wir dann so gut wir können nach dem Maß unserer Kräfte. Wir predigen Entscheidung, klar, und das ist gut, wenn man sich eindeutig entschieden hat, mit Christus zu leben. Aber der Umfang des Heils, den muss man da noch lange nicht in den Blick bekommen haben, wie wir es auch im letzten Zeugnis gehört haben. Es kann eine ganze Weile dauern, bis man erfasst, was das Evangelium eigentlich will und meint. Und natürlich sind Gemeinde und Gemeinschaft wichtig. Und doch ist es oft nicht weniger und nicht mehr als eine Ansammlung von Regeln, Routinen, Gewohnheiten, speziellen Formen, viele Äußerlichkeiten. Aber ist Gemeinschaft wirklich diese Hilfe, die wir bräuchten, wo wir uns gegenseitig helfen, die Gegenwart Christi zu praktizieren und auszuleben? Oder pflegen wir doch nur unsere Liebhabereien? Und natürlich, wir leben ein geistliches Leben in Gebet, Wort, Dienst, Mission. Aber wenn er nicht drin ist in allem, sind es nur leblose Vollzüge. Wie gesagt, nichts ist falsch. Wahrheit, Ethik, Entscheidung, Gemeinde, Gemeinschaft, geistliches Leben, ist alles gut, aber entscheidend ist nur eines, sagt Paulus, und dafür blutet er, dafür schlägt sein Herz, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Und darum zum Zweiten ein paar Hinweise zur Praxis. Wie werden wir wie er in der Verbindung mit ihm? Er ist gekommen, damit wir werden wie er, und wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Nur wie geht das? Ist das jetzt etwas Zusätzliches für Leute, die das Außerordentliche wagen wollen? Nein, es ist zentral und es ist kein Extra. Es ist genau das, wofür Gott das Heil inszeniert hat. Das Heil hat Gott in diese Welt hereingebracht, um diese Welt wieder mit Menschen zu bevölkern, die ihn widerspiegeln, um diese Welt wieder mit Menschen zu bevölkern, die ihn ausstrahlen, die ihn klar machen, die das Wesen Gottes in diese Welt wieder hineinbringen. Das Heil ist nicht gegeben, bloß um uns in den Himmel zu bringen. Im Himmel ist genug von Gott. Das Heil ist gegeben, damit Gott durch uns den Himmel auf die Erde tragen kann. Denn da ist noch nicht genug von ihm. Und das wäre dann normale geistliche Existenz. Und das wiederum nicht nur punktuell und auch nicht nur für geistliche Ausnahmeerscheinungen, Eliten. Es ist normal, würdig Leben der Berufung, ein beständiger Wandel. Und es geht nur um eines, dass mein ganzes Leben eine permanente irdische Darstellung himmlischer Wirklichkeit ist. Und wenn man das praktiziert, dann macht man eine interessante Entdeckung. Man muss hier nicht einen Zahn zulegen. Wir müssen nicht noch etwas dazunehmen zu dem vielen, das wir ohne dies schon zu bewältigen haben, sondern es geht darum, und jetzt kommen wir noch einmal drei Sätze, die prüfe ich dann das nächste Mal ab. Es geht immer nur darum, dass wir für eines heute ganz da sind. Und das wäre, dass der eine, Christus, in allem sichtbar wird. Und das geschieht, indem wir ihn in alles einbeziehen, was wir sind, was wir sagen, was wir tun. Also er prägt jetzt jedes Gespräch, er prägt jede Begegnung. Er ist beim Autofahren dabei. Was für eine Revolution. Er ist beim Einkaufen dabei und er entscheidet, wie er mein Geld ausgibt. Jetzt wird es haarig, ich verstehe schon. Und er redet mir rein und sagt, hey, du beim Fernsehen, pass mal auf. Ja. Nein, die gute Nachricht ist, ich muss von nun an nichts mehr alleine unternehmen. Ich bin in keiner Situation allein gelassen und er ist gekommen, um allem seinen Stempel aufzudrücken. Er möchte, dass in allem, was ich bin, was ich sage, was ich tue, seine Art, sein Wesen zum Vorschein kommt, dass er sichtbar wird und eine Begegnung mit mir wird für andere zu einer Begegnung mit ihm. Und so liegt das eigentliche Geheimnis eines geistlichen Lebens in diesem kleinen Wort heute. Man braucht nur für eines heute ganz da sein. Nicht noch so vieles anderes unternehmen, um ihm besser zu dienen. Nein, für eins heute ganz da sein. Dass er jetzt in dem Moment durch dich zum Ausdruck kommt. Es ist immer der gegenwärtige Augenblick, dieser Moment. Da wird Christus sichtbar oder gar nicht. John Ortberg hat das sehr schön beschrieben in seinem kleinen Buch »Viel näher als du denkst«, wo er sagt, jetzt, hier, heute, dieser Moment, das ist die einzige Gelegenheit, die Gott hat, um sich zu verwirklichen. Und das gefährlichste Wort, das ein Christ verwenden kann, ist »morgen«. Denn morgen ist immer morgen. Und morgen sagen wir wieder »morgen«. Wer morgen sagt, gehört zu einer Klasse dummer Leute, vergleichbar dem Pharao. Kennt ihr die schöne Geschichte in 2. Mose 8, wo der Pharao so eine Froschplage an den Hals kriegt? überall in Ägypten Frösche. Die Tochter von Pharao, die ist schon ganz verrückt. In jeder Hutschachtel Frösche. Im Kleiderschrank Frösche. Wenn der Pharao mit seinem 4 PS Gespann aus der Garage fährt, plättet er mal 4 Dutzend Frösche. Das ganze Land stinkt und hüpft von Fröschen. Und Mose kommt zum Pharao mit Aaron und sagt, du, wir können dir die Froschplage abnehmen. Wisst ihr, was Pharao sagt? Morgen. Geht's noch? Geistliches Leben besteht vor allem darin, seine Gegenwart zu praktizieren. Ich wusste, dass es an der Stelle kommt. Geistliches Leben besteht darin, seine Gegenwart zu praktizieren. Übrigens ein Buchtitel, auf den mich Hans-Peter Reuer aufmerksam gemacht hat. Dass die Jesusfreien Räume immer weniger werden, die Jesusfreien Zeiten immer seltener. Ich weiß, es wird nicht lückenlos gelingen. Und alle, die es versuchen, sind da auch ganz ehrlich. Und doch sagen sie, ich möchte es nicht mehr missen. Ich möchte das nicht mehr missen, diese Gegenwart von ihm in meinem Leben, hier und jetzt, in diesem Moment. Und ich kann alles, was er mir schenkt, an diese Welt weiterreichen. Er ist da, er ist diese Wirklichkeit. Und ich kann jeden Moment mit ihm leben. Und er ist jeden Augenblick bereit, mit sich zu erfüllen. Und dann wird er auch sichtbar. Probieren Sie es aus. Jetzt in dem Moment anfangen. Predigt ist eh schon fast gelaufen. Aber Herr, du bist jetzt da. Und ich brauche dich so notwendig wie die Luft zum Atmen. Und ich brauche dich in der nächsten Begegnung, wenn ich nach Hause komme. Eine kranke, störrische Schwiegermutter. Und Herr, ich brauche dich, wenn ich morgen wieder zur Arbeit gehe, mein Chef. Ich brauche dich morgen in dieser Sitzung und so weiter. Fangen Sie an, diese Gegenwart zu praktizieren, wie das Luftholen, wie das Atmen. Und aufpassen, atmen, das macht man regelmäßig. Sie holen ja nicht in der Früh 3-mal tief Luft, man nennt das stille Zeit, und sagen dann, das muss jetzt reichen für den Rest des Tages. Drittens, wenn man so lebt, ergibt es ein wunderschönes Ergebnis. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die ich da nicht vorenthalten möchte. Es war ein englischer Missionar in Indien, dessen Organisation verlangte, dass er detailliert über seine Finanzen Buch führte. Missionsgesellschaft und Geld kennen wir. Für Buchhaltung hatte er allerdings überhaupt kein Talent, keine entsprechende Ausbildung. Er hatte nur eine Berufung, Missionar zu sein. In der Folge geriet seine Buchführung immer mehr durcheinander und am Ende wurde er entlassen. Er sei nicht geeignet für Missionsarbeit, hieß es. Dabei war er in Wirklichkeit nur nicht geeignet, als Buchhalter zu arbeiten. Er verschwand, niemand wusste, wo er steckte. Jahre später besuchte eine Missionarin ein abgelegenes Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Sie berichtete von seiner Freundlichkeit, seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen, dass er mit den Leuten aß, auch denen, die am Rande waren, dass er die besuchte, die krank waren, dass er die versorgte, die Nöte hatten, dass er sich um körperliche und seelische Wunden kümmerte. Sie erwähnte auch, wie sehr er die Kinder liebte und die Kinder ihn. Und je länger sie erzählt, desto mehr kommt ein Leuchten in die Augen der Dorfbewohner und am Ende sagt einer, gnädige Frau, wir kennen ihn gut. Er lebt seit vielen Jahren hier bei uns. Und die Missionarin fragt sich natürlich, ob Jesus wiedergekommen ist und ihr nichts gesagt hat. Die Dorfbewohner bringen sie dann zu dem Mann. der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Er hatte sich im Dorf niedergelassen, seine Arbeit getan, unbehelligt von jeder Tyrannei der Buchhaltung. Wenn jemand krank war, besuchte er ihn, wartete die ganze Nacht vor der Hütte, falls er etwas brauchte. Wenn jemand verletzt war, pflegte er seine Wunden. Für Alte und Gebrechliche holte er Wasser und Essen. Als im Dorf die Cholera ausbrach, ging er von Hütte zu Hütte und tat, was er konnte, um zu helfen. Und als die Frau, als Missionarin, denen Jesus verkündigt, können sie sagen, wir wissen genau, wovon du redest. Er lebt schon die ganze Zeit bei uns. Christus hat eine Gestalt gewonnen. Viertens und letztens, darf ich noch? Eine bange Frage und eine befreiende Antwort. Die bange Frage heißt: Gott, wie willst du denn das anstellen? Gott, du kennst mich doch. Gott, du weißt, wo ich herkomme, kennst meine Mentalität, die Kultur, die mich geformt hat, Schwaben. Wundervoll. Ihr seid in der Mehrheit, ich bin vorsichtig. Österreicher. Mann, was haben wir für Macken. Gott, meinst du das ernst, dass du dich in unser Eins ausdrücken und zur Klarheit bringen kannst? Und Gott, du kennst doch auch meine Lebensgeschichte. Du kennst doch meine Prägung. Du kennst die Brüche in meiner Persönlichkeit, alle Risse. Gott, ich bin doch nichts weiter als so ein irdenes Gefäß, zerbrechlich oder schon teilweise zerbrochen. Ich bin doch nicht mehr als ein glimmender Docht oder ein geknicktes Rohr. Tja, und genau in so einem Gefäß ist er selbst da. Genau solche Gefäße mit Brüchen und Rissen, die hat er erwählt, um sie mit sich zu erfüllen. Und da kommt meine zweite Geschichte, die mir auch so gut gefällt, dass ich sie nur ungern auslasse. Das ist die Geschichte von einem Wasserträger in Indien, der auf einer Stange zwei Krüge trägt. Ein Krug unbeschädigt, vollständig. Und in ihm bringt der Wasserträger tatsächlich das ganze Wasser nach Hause zu seinem Herrn. Der andere hat einen Riss in der Seite. Und bis er zu Hause ankommt mit den beiden Krügen, ist bei dem anderen schon die Hälfte ausgeronnen. Und dieser Krug ist nicht glücklich darüber. Und so fängt er dieses Gespräch an, auch mit dem Wasserträger, und sagt: Es tut mir leid. Ich bin leider ein rissiges Gefäß. Und ich bringe dich beständig um den Lohn deiner Arbeit. Durch mich bringst du immer nur die Hälfte nach Hause. Und der Wasserträger sagt: Ja. Und wenn wir das nächste Mal heimgehen, dann siehst du auf die rechte Seite des Weges. Wir gehen jetzt seit 2 Jahren diesen Weg, und ich habe am Anfang, ich wusste um deinen Zustand, hier Samen ausgesät. Und jedes Mal, wenn wir den Weg gehen, hast du zwar Wasser verloren, aber es hat die Erde befeuchtet. Und jetzt schau mal genau hin. Und tatsächlich am ganzen Weg entlang ein Saum blühender Blumen. Und der Wasserträger sagt: Wärst du nicht, wie du bist, es gäbe diese Blumen nicht. Und ich hätte sie nicht pflücken können, um meinem Herrn damit eine andere, ganz besondere Art von Freude zu machen. So handelt Gott, ihr Lieben. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott dem Paulus. Und er meint damit nichts anderes, als: Ich verströme mein Leben auch durch rissige Gefäße. Ich leuchte sehr gut aus beschädigten Lampen, und ich sorge dafür, dass geknickte Stängel noch Blüten treiben und Frucht bringen. Und am Jener am Ende der Predigt habe ich noch gesagt, jeder Esel kann Christus tragen, er muss sich nur bereithalten. Nein, sagt Gott, ich brauche nichts von dir an Größe oder imponierenden Wesen. Ich brauche nur Menschen, die allem verfügbar sind, was ich ihnen sein möchte, die durchlässig sind für das Licht und das Leben, das ich ihnen und durch sie bin. Ich brauche von euch nichts. Es genügt, wenn ich euch alles bin. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danken dir, dass du bei keinem von uns anstehst, dass du aus jeder Lebensgeschichte einen Segen machen kannst. Danken dir vor allem für diese Berufung, dass wir etwas sein dürfen zum Lob deiner Herrlichkeit und dass wir berufen sind, dass du in uns Gestalt gewinnst in dieser Welt. Amen.
Dass Christus in euch Gestalt gewinnt, was für ein Vorrecht, das wir da haben, Jesus in uns zum Zug kommen zu lassen. Und die Einladung gilt Ihnen allen, auch nächste Woche nochmal teilzunehmen am Bibelkurs, auch als Tagesgast oder so, damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Und jetzt singen wir zum Abschluss noch ein Lied, und zwar das Lied Nummer 204, Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, die Verse 1 und 3, würde ich sagen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, Nummer 204. Und dann noch einen ganz guten und gesegneten Sonntag und eine gute Woche.